Meine Damen und Herren, Sie jetzt, Sie merken schon, ich such nach Wörtern und finde nur das Buch. Sie werden ihn jetzt erleben. Und ich bin ja an und für sich, wie gesagt, ich habe zwar vorher was gesagt bezüglich einer Weltmeisterschaft, aber ich bin nur ein Fan von den Radfahrern. Und zwar deswegen, weil sie so viel dopen. Und das ist meine Tour de France. Ich habe sie gewonnen. Und ich bitte ihn jetzt auf die Bühne, John Cleese. Und Ernst Gossner.
Late for an old man, you know. But I do want to thank Heinz and Magdalena, though not necessarily in that order, for inviting me to this lovely occasion. I just wish Americans could be here to see what it's like to have a proper life. So thank you. I've had a wonderful time. Ernst and I've had lots of gossips, which have been fun. And he's going to do most of the reading. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aber ich habe fast alles vergessen. Wirklich. In fact, I told Ernest earlier, because I have a good German accent, I just don't know any words. I was once asked to go to Cologne to make a television commercial for McDonald's. Ooh. But because it was in German, I said, yes, I'd do it. So I went there and I learned it. It was just one take, you know? Just one 40-second take, talking about some special deal at McDonald's, where you get a big Coca-Cola, and you know. And we shot it, and we had about 15 takes, and the director said, that's enough. So we got 5 really good ones. Right. So I went back to London, and they sent it to me. And I listened to it, and I said, I want to ask you something. I said, I thought you were happy with the way that you had done it, that I had done it. I thought you were happy with my performance. And they said, we were. And I said, but you've had someone else revoice it for me. And he said, oh, Mr. Cleese, you don't understand. In Germany, your voice is not your voice. So every time I appear in a German film, the same German actor does my voice, and everyone in Germany thinks that that's my voice. So what are we going to do now, Ernst?
Well, I think we're going to talk about the chapel and the military.
Oh, film. Yes, that's right. Well, in the book, there's a lot about school, because I think schools are interesting, and they do have a real effect on us. But I thought it would be fun to talk about some of the things I did when I wasn't studying in class. So I'm going to read the first bit, and then he's going to do the rest. so that you can laugh instead of trying to understand what I'm saying. If work is best defined as what you have to do but would rather not, there were two other Clifton activities. Clifton was the school I was at in Bristol. Oh, I put that on. I'll start again. If work is best defined as what you have to do but would rather not, then there were two other school activities that qualified. One was going to chapel, church, and the other was the officer training corps, in other words, soldiering for teenagers. Chapel took up a lot of time. Just as at my previous school, there was a Church of England service every workday morning, a 15-minute affair which took place in Clifton's remarkably beautiful chapel. And then on Sunday, there was a full one-hour marathon with a proper sermon and hymn singing and crab racing and fire eating and a trampoline act. You don't have to take it all seriously. Off you go.
Wenn sich Arbeit denn als das beschreiben lässt, was man tun muss, obwohl man es lieber nicht täte, dann kann ich noch von zwei weiteren Aktivitäten in Clifton berichten, die sich für diese Definition qualifizierten. Die obligatorische Andacht und das Officer Training Corps, militärische Grundausbildung für Teenager. Die anglikanische Kirche stahl uns wirklich eine Menge Zeit. Wie schon in St. Peter's wurde auch in Clifton an jedem Werktagmorgen eine 15-minütige Andacht gehalten, in der bemerkenswert schönen schuleigenen Kirche. Sonntags dann aber ein einstündiger Marathon samt Predigt, dem Absingen von Hymnen, Krabbenwettrennen, Feuerschluckern und Trampolinspringern.
This is Austria, not Germany.
Wenn ich von meinem heutigen Gipfel spiritueller Vollkommenheit auf unser religiöses Soll zurückblicke, dann kann ich mich nur fragen, was zum Henker haben wir da veranstaltet? Es war uns beigebracht worden, wie wir uns in der Kirche zu verhalten hatten, nämlich zuerst wesentlich gemesseneren Schrittes als üblich und mit gesenktem Blick einzumarschieren und dann mit roten Backen aufmerksam zu lauschen und von leiser Ehrfurcht ergriffen dazusitzen, während wir allbekannte Schlagworte ungewisser Bedeutungen wiederholten, so wie Herr der Heerscharen, Sohn Gottes, Paschalam, ewiges Leben, deren Sinn und Zweck uns nie weiter erläutert worden war, außerdem, dass sie, sofern mit angemessener Ernsthaftigkeit ausgesprochen, den Butzemann von uns fernhalten würden. Dann standen wir da und sangen obskure Lyrik über die Heere von Gilead, die in der Dunkelheit herumschlichen, oder schmetterten Militärmärsche wie Vorwärts, Christi Streiter, die wahrlich wenig mit Jesu selig sind die Friedfertigen zu tun hatten, um schließlich Gott noch um ein paar Gefallen zu bitten, obwohl schon das Vaterunser ausdrücklich besagt, dein Wille geschehe, was ja klarstellt, dass es mit dem eigenen Willen nicht sehr weit her sein kann. Ja, ich weiß, es ist einfach, sich über die organisierten Kirchen lustig zu machen. Aber ist schon mal jemand auf die Idee gekommen, sich zu fragen, warum das so einfach ist? Was mich wirklich vergrätzt ist, dass Religion eigentlich das spannendste Thema von allen sein müsste. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Erfüllt unser Leben irgendeinen Zweck? Wie sollen wir unsere Feinde lieben, wenn das in etwa so einfach ist wie das Levitieren? Inwiefern ist Eigennutz moralisch? Gibt es eine Erfahrung des Göttlichen, die sich uns eröffnen kann? Aber all diese grundlegenden Fragen wurden zugunsten von unausgegorenen, grimmigen Ritualen fallen gelassen, die im Grunde genommen nichts anderes als kleinbürgerliche Regentänze waren. Naja, wenigstens inspirierten sie mich zur Kirchenszene in The Meaning of Life, der Sinn des Lebens. Die andere Arbeit war jeden Montagnachmittag gefordert, wenn wir uns als Soldaten verkleiden und herummarschieren und dabei so aussehen mussten, als bereite uns nichts so großes Vergnügen wie die zur Schaustellung hündischen Gehorsams. aber für mich war es durchaus nützlich, weil ich ungefähr nach den ersten 30 Minuten begriffen hatte, dass das militärische Leben ein unerforschtes und Sokrates zufolge demnach kein lebenswertes ist, vor allem, wenn man auch noch ein Hasenfuß ist. Seither sind meine einzig klar definierten Ziele im Leben: in keinem Krieg kämpfen, kein Kind gebären und nicht im Finanzsektor arbeiten müssen. Insofern betrachte ich mein Leben als einen Erfolg. Und das trotz meines Filmes Wilde Kreaturen und meiner dritten Ehe. Nach der Arbeit das Vergnügen, Sport und Kunst. Ich liebte den Sport. Gott, was liebte ich den Sport, außer Rugby natürlich. Er war meine Raison d'être. Hätte ich Cricket für Somerset, Fußball für Bristol City und Squash zum Spaß spielen können, wäre ich mit 35 als glücklicher Mann gestorben. Clifton hatte sich ganz und gar dem Rugby verschrieben, doch in meinem letzten Jahr gelang es mir, mit Hilfe meiner beiden Freunde John Phillips und Robert Hill dort auch den Fußball einzuführen, indem wir den Chefgärtner überzeugten, uns einen Platz draußen bei den Spielfeldern jenseits der Clifton Suspension Bridge, einer Kettenbrücke über dem Avon, zu überlassen. Darauf bin ich bis heute stolz. Und im gleichen Jahr verbesserten sich auch noch meine Cricket-Künste. Ich entwickelte mich zu einem ziemlich guten Off-Spin-Bowler, wurde in die erste Mannschaft aufgenommen und in unserem jährlichen zweitägigen Match im Londoner Lords Cricket Ground gegen Tunbridge aufgestellt. Ich punktete ordentlich in beiden Innings und Clifton gewann. Zum ersten Mal in 50 Jahren. Die Einstellung des Clifton College zur Kunst lässt sich vielleicht am besten mit einer nackten Wahrheit verdeutlichen. Unser Mal- und Zeichenlehrer war einst Mitglied der schottischen Rugby-Nationalmannschaft. Einmal übergab ich ihm persönlich als Weihnachtsgeschenk ein Malen nach Zahlenset. Musik, das stimmt, das kam zu kurz bei mir, zu viele Spiele, die gewonnen werden mussten und so weiter, weshalb ich als völliger Ignorant ihrer Grammatik durchs Leben ging. Ich weiß genau, was Sir Thomas Beecham meinte, als er sagte, die Engländer mögen vielleicht der Musik nichts abgewinnen, aber sie lieben den Lärm, den sie macht. Doch nicht, dass mein ganzes Leben eine einzige kulturelle Wüste gewesen wäre. In jedem Ostertrimester wurde ein Theaterwettbewerb veranstaltet und in meinem dritten Clifton-Jahr wurde mir aus heiterem Himmel eine kleine Rolle in der Northtown-Inszenierung des jüngsten Hits Seagulls over Sorrento angetragen. Keine Ahnung, warum ich gefragt wurde. Vielleicht, weil die Figur, die ich spielen sollte, Lofty hieß. In meiner Erinnerung handelt es sich um eine Komödie, doch offensichtlich ging es um ein militärisches Forschungsprojekt zur Entwicklung eines hochexplosiven Torpedos. Aber möglicherweise lachte das Publikum also aus den falschen Gründen. Im Jahr darauf stellte Northtown eine Inszenierung von Marlows Dr. Faustus auf die Beine. Zwei Jungs waren an der Schauspielerei interessiert, also bekamen sie die Hauptrollen, Faustus und Mephistopheles. Ich bekam die kleinere, aber entscheidende Rolle des Lucifer, Fürst der Finsternis, Verkörperung von allem Bösen, Antichrist höchst selbst. Ich begriff vom ersten Moment an, dass mir diese Rolle die Chance eröffnete, mich als ernsthafter Schauspieler zu beweisen. Aber ich fürchte, ich ging dabei einen Teufel zu weit. Teil des Problems waren meine Strumpfhosen. Irgendwer hatte beschlossen, dass ich gleich bei meinem ersten Auftritt so schreckenerregend wie nur möglich wirken und deshalb von Kopf bis Fuß samt Strumpfhose tiefschwarz bekleidet in einen scharlachroten Umhang gehüllt sein sollte. Nun wissen Sie ja, wie wenig muskulös ich war, oder? Meine Beine waren so spindeldürr, dass ich einen Flamingo hätte spielen können. Trotzdem hatte der Regisseur die Vision, ausgerechnet mich in eine schwarze Strumpfhose zu stecken. Selbst in diesem zarten Alter war mir bereits klar, dass diese Entscheidung katastrophal war. Aber was wusste ich schon von der Theaterkunst? Die musste ich den Experten überlassen. Am Tag der Kostümprobe wartete ich also im Stockdunkeln hinter dem schwarzen Vorhang auf das Stichwort für meinen Auftritt. Neben mir ein jüngerer Schüler, der die Aufgabe hatte, mir den Vorhang an der richtigen Stelle zu öffnen. Das Stichwort kam. Der Junge schob mich durch den Schlitz. Ich machte einen großen Schritt auf die Bühne und setzte zu der großen Verkündigung an. I am Lucifer. Doch noch bevor ich meinen Mund öffnen konnte, prallte ich gegen eine Wand von Gelächter, das die Grundwesten erschütterte. Es war natürlich nicht nur die Strumpfhose, es war allein schon die Vorstellung, dass diese spindeldürre Knalltüte da oben das Publikum in Angst und Schrecken versetzen könnte. Anstatt den Zuschauern also höllischen Schiss einzujagen, hatte ich dafür gesorgt, dass sie sich vor Lachen bepinkelten. Ich hatte dem Begriff der befreienden Komik völlig unbeabsichtigt einen neuen Sinn verliehen. Meine Gedanken rasten. Ich wusste, dass das Ganze gelaufen war. Also improvisierte ich. I am ludicrous. Ein Riesenlacher. Die Premiere am Abend ging schlecht los. Und von da an bergab. Ich nahm meine Position hinter dem schwarzen Vorhang ein. Aber diesmal stand dort ein anderer Junge. Ich glotzte ihn misstrauisch an. Wer bist du?
Tubman, Gould hat Musikunterricht.
Also machst du für mich den Vorhang auf.
Was?
Du machst den Vorhang auf, damit ich rausgehen kann.
Davon weiß ich nicht.
Was machst du dann hier?
Keine Ahnung, Cleese. Er hat nur gesagt, dass ich ihn vertreten soll.
Ich wusste, in 10 Sekunden kommt mein Stichwort. Also begann ich im Stockdunkeln den Vorhang abzutasten, um nach der Öffnung zu suchen, grapschte und hangelte mich an dem pechschwarzen Samt entlang. Die Sekunden schmolzen dahin und dann das Stichwort. Also machte ich einfach einen Schritt vor und einen weiteren, immer gegen das Gewicht des Vorhangs anstapfend, der wie Pech an mir klebte. Das Publikum kicherte beim Anblick dieser seltsamen Stoffbeule, die immer dräuende auf sie zuwucherte. Die Schauspieler auf der Bühne traten alarmiert zur Seite, wenigstens jagte ich irgendwem Angst ein, während es mir gerade so gelang, mich einen Schritt nach dem anderen vorzukämpfen, bis ich schließlich ungefähr auf halber Entfernung zur ersten Sitzreihe angekommen war. Der Vorhang blähte sich bis zum Saum, glitt langsam über meinen Kopf hinweg und wieder nach hinten in seine ursprüngliche Lage und enthüllte dem Publikum dabei sukzessive eine seltsame Gestalt, eine gelackte Stabheuschrecke, der die Haare elektrisiert in allen Richtungen abstanden. Offenbar trug sie eine Gruselperücke und die dann verkündete, I am Lucifer. Da hatten die meisten Zuschauer schon jeden Kontakt zu den Sitzflächen ihrer Stühle verloren. Als ernsthafter Schauspieler sollte ich mich die nächsten 37 Jahre nicht mehr versuchen. Erst wieder, als ich in Mary Shelleys Frankenstein für Kenneth Branagh den Dr. Waldman gab. Aber diesmal triumphierte ich. Ich bekam nicht einen einzigen Lacher. Nicht einmal, als ich von Robert De Niro erstochen wurde.
Very good. Thank you. Isn't that good?